DLF Magazin.
Ärger in Sachsen. Parteien boykottieren Einheitsfeier. Außerdem, wie Kinder psychisch unter der Corona-Pandemie leiden und CDU-Chefin AKK auf Abruf. Am Mikrofon ist Laura Esslinger. Herzlich willkommen zum DLF Magazin. 30 Jahre deutsche Einheit. Die sollen mit einem Corona-konformen Festakt am Samstag zentral in Potsdam gefeiert werden. Mit dabei sind Musikbands, natürlich die Kanzlerin und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält die Rede. 200 Kilometer weiter südlich aber im Sächsischen Landtag droht statt Eintracht der Boykott. Linke, SPD und Grüne wollen der Einheitsfeier im Parlament fernbleiben. Es liegt am Festredner, dem umstrittenen CDU-Bundestagsabgeordneten Arnold Fartz. Der hatte nach der Corona-Demo Anfang August in Berlin der Polizei vorgeworfen, die Teilnehmerzahl bewusst klein zu rechnen. Und hatte das mit Methoden der Medien in der DDR verglichen. Es sieht also so aus, als werden nur CDU und AfD am Samstag im Landtag feiern. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz über eine Personalie, die für Zwist statt Einheit sorgt.
Als Bürgerrechtler im Visier der Stasi und wegen Wehrdienstverweigerung im Gefängnis. Arnold Fartz hat die Härte des DDR-Regimes am eigenen Leib erfahren. In den 90ern dann prägte er als CDU-Minister und Staatskanzleichef unter Ministerpräsident Kurt Biedenkopf den damals neu gegründeten Freistaat Sachsen. Seinem alten Weggefährten und heutigen Landtagspräsident Matthias Rösler von der CDU gilt Fartz daher als verdienter Vorkämpfer der friedlichen Revolution.
Er ist dann in den Bundestag gegangen und hat dort immer für die Interessen der Ostdeutschen gestritten. Er war auch immer einer, der das SED-Unrecht nicht nur angeprangert, sondern auch versucht hat zu bewältigen durch die entsprechenden Maßnahmen. Also er ist genau der richtige Festredner.
Deutlich anders sehen das die Fraktionen von Linken, SPD und Bündnisgrünen. Wegen des Festredners Fartz wollen sie der Feierstunde zum 3. Oktober fernbleiben. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert.
Er hat sich verdient gemacht in der ganzen Geschichte und so weiter als Bürgerrechtler. Aber wir feiern ja den 3. Oktober auch in der Gegenwart. Und damit hat natürlich auch das, was jemand in der Gegenwart sagt, eine Bedeutung. Und die kruden Diktaturvergleiche, die Herr Fartz angestellt hat, die sind eben für uns ein Zeichen dafür, dass er nicht der geeignete Redner für so einen Festakt und für diesen Anlass ist.
Der jüngste Anlass für die Kritik? Ein Gastbeitrag von Fartz im Magazin Tichys Einblick Anfang August. Der CDU-Politiker Fartz hatte in seinem Text für Tichys Publikation die Corona-Politik der Bundesregierung mit Methoden des DDR-Regimes verglichen. Die Polizei würde die Teilnehmerzahl der gegen die Corona-Beschränkungen gerichteten Demonstrationen kleinrechnen. Die Medien würden Abweichler als Nazis verunglimpfen und, Zitat, in Kollektivhaft nehmen. In einem Nebensatz nährt Fartz in seinem Text den Glauben, rechtsextreme Zwischenfälle auf Demonstrationen seien nur inszeniert, Wasser auf die Mühlen von Verschwörungsideologen. Die Bundes-CDU ging vorsichtig auf Distanz. Fartz spreche nicht für die Bundestagsfraktion. In Sachsen dagegen betont Ministerpräsident Kretschmer regelmäßig, dass Fartz ein Freund und Vorbild sei. Die sächsische CDU stehe geschlossen hinter ihm, bekräftigt auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Georg Ludwig von Breitenbuch.
Wir brauchen auch eben in unserem Land Querdenker, klare Leute, die auch ihre Meinung sagen. So schätzen wir ihn, so haben wir ihn erlebt. Und dass man sofort alles, was einem unbequem ist oder verdächtig, runterredet und diese Vielfalt eigentlich zerstört, die unser Land ausmacht, weil viele Köpfe hier mittun, das ist, glaube ich, ein Punkt in dieser Diskussion, der wichtig ist anzusprechen.
Doch wo läuft die Grenze zwischen Querdenkertum und Verschwörungsglauben? Am Fall Fartz, so scheint es, will die sächsische CDU zeigen, wie weit das Meinungsspektrum innerhalb der eigenen Partei reicht. Und hat dabei vor allem die AfD-Wähler im Auge. Arnold Fartz hat ein Interview mit dem Deutschlandfunk abgelehnt. In der Bild-Zeitung verteidigte er seine Aussagen und beklagt einen angeschwollenen Konformitätsdruck in der Öffentlichkeit. Bei einer Veranstaltung in einer als Treffpunkt der neurechten Szene bekannten Dresdner Buchhandlung hatte Fartz von einem Diktat der Presse gesprochen. All das ist offenbar nicht problematisch aus Sicht seiner Parteifreunde. Zur Demokratie gehöre eben auch, Meinungen auszuhalten, sagt CDU-Fraktionsvize Breitenbuch.
Ich finde es traurig, dass die Koalitionspartner das anders sehen. Ich will das deutlich sagen, das müssen die für sich selbst bewerten. Wir sitzen dort an unseren Plätzen, wo wir auch hingehören. Ich hätte gedacht, dass die anderen da auch hingehören, gerade auch in der Abgrenzung zu den Linken und zu ihrer Geschichte. Das soll anscheinend nicht sein, das müssen die für sich ausmachen.
Zwar ist die Einladung formell allein Sache des Landtagspräsidenten. Dass sie nicht einmal gefragt worden sind, als es um die Besetzung der Position des Festredners ging, irritiert die Koalitionspartner SPD und die Grünen um Franziska Schubert aber doch.
Wir hätten da gerne auch Rednerinnen und Rednervorschläge beisteuern können. Also wenn ich da zum Beispiel an Gisela Kallenbach denke aus Leipzig oder auch an die Leute, die in Zittau damals den Wahlbetrug aufgedeckt haben und die bis zum heutigen Tag ganz klare Demokraten geblieben sind, dann hätten wir uns mit Herrn Rösler vielleicht auf einen Redner, eine Rednerin einigen können.
Der Landtagspräsident kann die Ablehnung der Koalitionspartner nicht nachvollziehen.
Ich bedauere das sehr und hoffe bis zum letzten Moment, dass Sie sich vielleicht noch anderes überlegen.
So oder so, verwaiste Reihen wird es am Samstag im Plenarsaal wohl nicht geben. Neben den Abgeordneten sind zahlreiche Vertreter der Zivilgesellschaft eingeladen, darunter auch ehemalige Bürgerrechtler. So wie Werner Schulz, genauso wie Fatz, einst Mitglied im Neuen Forum, danach lange für die Grünen im Bundestag und Europaparlament. Dass seine Partei nun die Fatz-Rede boykottieren will, findet er peinlich.
Der Sächsische Landtag hat die Erfahrung, dass dort Redner der NPD aufgetreten sind in den Diskussionen und Redner der AfD. Das muss eine Demokratie aushalten, dass man anderen nicht zuhört. Das ist ja gruselig. So machen wir die Demokratie natürlich kaputt, wenn wir uns gegenseitig ausschließen.
Anders sieht das Frank Richter, auch aus der Bürgerrechtsbewegung, früher CDU-Mitglied, seit einem Jahr für die SPD im Landtag. Auch er wird seinen Platz im Plenum freilassen.
Ein Festakt ist kein Ort der Konfrontation und auch nicht ein Ort der Debatte. Die können wir mit Herrn Fatz führen, die müssen wir auch mit ihm führen. Ein Festakt ist ein Moment der Feierlichkeit und die Polarisierung, die ja Fatz so gut kann, passt dort nicht hin.
Fatz hat angekündigt, sich in seiner Rede auch zur gegenwärtigen Situation äußern zu wollen, damit es nicht allzu langweilig werde. Zuhören werden ihm wohl am Tag der Deutschen Einheit in Sachsen nur die Fraktionen von CDU und AfD. Ministerpräsident Kretschmer wird ohne seine rot-grünen Kabinettsmitglieder auf der Regierungsbank sitzen. Ein Symbol der Spaltung am 30. Jahrestag der Deutschen Einheit.
CDU und AfD feiern die Wiedervereinigung in Sachsen wohl ohne die anderen Parteien. Alexander Moritz berichtete. Es ist der 1. April 1991, der Ostermontag. Gegen 23.30 Uhr wird der damalige Chef der Treuhandanstalt, Detlef Rohwedder, in seinem Wohnhaus erschossen. Wer ihn ermordet hat, das ist bis heute ungeklärt. Einiges spricht für die RAF, andere verdächtigten die Stasi. Der Stoff jedenfalls dient dem Streamingdienst Netflix jetzt für eine Doku, pünktlich zum Einheitsjubiläum. Die Geschichte der Treuhand ist eng verknüpft mit der Geschichte der Einheit, denn die Behörde hat in den 90er Jahren ja mehr als 8000 DDR-Betriebe privatisiert. Und noch immer gibt es Menschen in Ostdeutschland, die vom Abverkauf sprechen und die Treuhand für die schlechtere Wirtschaftslage dort verantwortlich machen. Der Einheitsbericht der Bundesregierung zitiert eine Umfrage, in der etwa die Hälfte der Deutschen angibt, zwischen dem Osten und dem Westen immer noch mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten zu sehen. Woher das alles kommt, darüber habe ich vor der Sendung mit Richard Schröder gesprochen. Er ist Philosoph, Theologe und Sozialdemokrat und wurde im März 1990 bei den ersten freien Wahlen in die DDR-Volkskammer gewählt. Gerade hat er ein Buch zur Wiedervereinigung geschrieben. Ich wollte zunächst von ihm wissen, ob er bei so viel Skepsis am Samstag trotzdem feiert.
Also wissen Sie, auch Bürger können sich irren. Und die Fähigkeit, sich als Opfer oder als benachteiligt oder als irgendwie zurückgestellt zu fühlen, ist in Deutschland überhaupt und im Osten ganz besonders stark ausgeprägt. Also ich finde, ehe man dieses als schlimmes Zeichen für den Stand der deutschen Einheit wertet, muss man sie mal im internationalen Vergleich anschauen. Da gibt es in Italien, in Frankreich, in Spanien, in Belgien, in Großbritannien gibt es separatistische Tendenzen, in Kanada auch. Bloß nicht in Deutschland. Wir zanken uns, aber niemand will ausziehen. Und das ist der Beweis dafür, dass die großen Unterschiede, die wir fühlen, international gesehen, kleine sind.
Einige Ostdeutsche sehen die Treuhandanstalt ja noch immer als das Symbol des Kapitalismus und als die Behörde, die den Osten quasi verkauft hat. Sie dagegen halten diese Sichtweise in Ihrem Buch aber für eine neue Dolchstoßlegende. Was meinen Sie damit?
Die Dolchstoßlegende stammt ja aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Da wurde behauptet, das deutsche Heer sei im Feld ungeschlagen gewesen, aber durch die Revolution sei ihm ihr in den Rücken gefallen worden. Und so ähnlich wird jetzt behauptet, die DDR-Wirtschaft, die war ja ganz passabel eingebunden, aber dann kam die Treuhand und hat alles kaputt gemacht. Das ist deshalb großer Unsinn, weil der Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft ist doch kein singulärer Prozess. In allen ehemals sozialistischen Ländern ist der Ausstieg aus der Planwirtschaft in die Marktwirtschaft mit hoher Arbeitslosigkeit, mit vielen Betriebsschließungen verbunden gewesen. Bloß, die hatten keine Vereinigung. Die haben keinen Prügelknaben, auf den sie es schieben können. Aber im Osten hat sich nun, und auch im Westen übrigens, die Meinung durchgesetzt, die Treuhand hätte die DDR-Wirtschaft ruiniert. Zu DDR-Zeiten haben doch alle Leute Westwaren haben wollen und kaum konnte man Westautos kaufen, da haben sie den Trabant verachtet. Das Trabantwerk ist nicht vom Westen kaputt gemacht worden, sondern durch Kaufverweigerung.
Aber es gingen ja durch die Arbeit der Treuhand schon 3 Millionen Arbeitsplätze verloren und bis heute ist die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland höher als im Westen. Hätten da damals nicht mehr Jobs gerettet werden können, damit sich viele im Osten heute besser fühlen?
Also erstens mal diese Rede von den vernichteten Arbeitsplätzen, das ist eine Milchmädchenrechnung. Bei Trabant sagt man, die Treuhand hat 8000 Arbeitsplätze vernichtet. Ja, VW hat aber ein Werk daneben gestellt und hat die dort entlassenen Leute übernommen. Das wird natürlich, die Treuhand hat die Arbeitsplätze vernichtet. VW und nicht die Treuhand hat die neuen geschaffen. Das müssen Sie doch erstmal gegenrechnen. Es ist ja nicht so, dass die Arbeitsplätze seitdem fehlen. Die Beschäftigungsquote. Anteil der Arbeitsfähigen, die einen Arbeitsplatz haben, ist heute im Osten ein klein wenig höher als im Westen. Das weiß offenbar auch niemand, obwohl das in jeder Statistik ja nachgesehen werden kann.
Nun sprechen ja trotzdem viele von einem Frustgefühl, das in Ostdeutschland vorherrscht. Halten Sie es also für falsch, wenn Politikerinnen oder Politiker wie zum Beispiel Bodo Ramelow eine Verbindung herstellen zwischen diesem Frustgefühl vieler Ostdeutschen und den Erfolgen beispielsweise der rechtspopulistischen AfD?
Also dieses Frustgefühl, das gibt es. Es ist aber merkwürdig. Es ist nicht das individuelle Frustgefühl. Die individuelle Lebenszufriedenheit nach Umfragen, eine ganze Reihe gibt es, die sich darin übereinstimmen. Die individuelle Lebenszufriedenheit ist in Ost und West nur wenig unterschieden. Also es geht mir gut, aber dem Osten geht's schlecht. Das heißt, es ist eine kollektive Zuschreibung in einem merkwürdigen Gegensatz zur individuellen Erleben. Der Grund dafür liegt daran, dass die ökonomischen Zusammenhänge, in der die Treuhand gearbeitet hat, den meisten Leuten gar nicht plausibel waren. Wir produzieren doch dieses Jahr genauso wie voriges Jahr. Wieso sollen wir plötzlich unrentabel sein? Ja, wegen der Währungsunion. Seid ihr plötzlich unrentabel, denn ihr könnt ja nicht mehr über den Kurs eure Lohnkosten senken. Diese Zusammenhänge haben die Leute nicht wahrgenommen. Und wenn man etwas Schlimmes erlebt, für das man keine Erklärung hat, dann neigen die Menschen dazu, das auf Bosheit zurückzuführen oder böse Absicht. Und das ist der eigentliche Wurm in den gegenwärtigen Diskussionen. Es werden die Härten des Transformationsprozesses, die alle osteuropäischen Länder durchmachen mussten, werden böser Absicht Westdeutscher unterstellt. Das ist Gift. Und dass da eine Landesministerin sogar mitwirkt, wie Frau Köpping, das finde ich schon bemerkenswert.
Sie reden jetzt von Ihrer Parteikollegin Petra
Köpping. Meine Parteikollegin, sehr richtig.
Liegt es aber dann auch daran, dass damals das vielleicht nicht richtig kommuniziert wurde, eben, ja, dass man sich in so einer Transformation befindet mit der Währungsunion?
Also Frau Rohwetter, die Frau des ermordeten Carsten Rohwetter, die hat in ihrem letzten Interview erklärt, sie versteht nicht, warum die ostdeutschen Ministerpräsidenten im Verwaltungsrat der Treuhand alle großen Entscheidungen billigen und dann rausgehen und sagen, die Treuhand macht alles platt. Das war doch gegen besseres Wissen. Ich persönlich hatte den Eindruck, und da gibt es auch Beispiele dafür, es heißt, der Betrieb wird geschlossen, zum Beispiel ist das filmisch dokumentiert im Wartburgwerk, da entstand eine solche Wut, dass wenn sie jetzt noch die Entscheidung rechtfertigen wollten, da wären sie gleich mit verdammt worden. Also die Empörung war so groß, dass wer die Treuhandarbeit verteidigt hätte, der wäre gleich noch mit in den Abgrund gerissen worden.
Blicken wir nochmal ins Heute. Es gibt ja einige junge Menschen aus Ostdeutschland, zum Beispiel die Autorin Valerie Schönjan, die gerade so alt ist wie die Wiedervereinigung, nämlich etwa 30, und die ganz bewusst von einem Ostbewusstsein sprechen, das sie haben. Was bedeutet das denn für den Prozess der deutschen Einheit?
Na, sie kann sich den Luxus gerne leisten. Wer ein extra Ostbewusstsein haben will, der hat es eben. Das, jeder kann sein Bewusstsein gestalten, wie er will. Das ist aber doch kein Trend. Das ist doch kein Mehrheitsphänomen. Glücklicherweise ist es ja jetzt so, dass mehr nach dem Osten zuwandern als abwandern. Sehr viele davon haben in der Zwischenzeit eine Ausbildung oder auch eine Berufstätigkeit im Westen gemacht, kommen jetzt zurück, weil hier in manchen Städten durchaus Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, die attraktiv sind. Ja, die entwickeln doch kein spezielles Ostbewusstsein.
Aber besteht darin nicht eine Chance, eben durch den positiven Umgang dieser jungen Leute mit den Unterschieden, dass man vielleicht ehrlicher zusammenwachsen kann irgendwann?
Also, was Frau Schönjan gesagt hat, war für mich nichts Neues. In der Gestalt, ich weiß schon immer, dass es Leute gibt, die das vertreten. Das sind auch Auffassungen, die seit 1990 vertreten werden. Dass da was fürs Zusammenwachsen rauszuholen ist, wollen wir sehen. Also, ich kann das nicht erkennen.
Der DDR-Bürgerrechtler Richard Schröder zieht ein positives Fazit nach 30 Jahren Einheit. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Friedrich Merz, Armin Laschet oder doch Norbert Röttgen? Wer wird neuer CDU-Vorsitzender und damit wohl auch Kanzlerkandidat im nächsten Jahr? Der CDU-Parteitag Anfang Dezember in Stuttgart wird das entscheiden. Die Kandidaten jedenfalls haben sich jetzt schon mal auf Formate geeinigt, mit denen sie sich vorher profilieren wollen. Öffentliche Veranstaltungen mit Publikum gibt es nicht. Dafür zwei Live-Diskussionen für jeden zu sehen im Internet, außerdem parteiinterne Online-Gespräche und eine Mail an die Mitglieder. Das Konzept absegnen lassen haben sich die drei Kandidaten diese Woche bei noch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie wird nur knapp 2 Jahre im Amt gewesen sein. Auf die letzten Meter will sie im Konrad-Adenauer-Haus immerhin noch ein wenig verändern. Eine Frauenquote will sie zum Beispiel in der CDU durchbringen. Doch über diesen Vorschlag wird in Stuttgart gar nicht diskutiert werden. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger über eine CDU-Vorsitzende auf Abruf.
Herr Ziemiak, könnten Sie vielleicht noch mal Näheres sagen, was der Grund ist, dass Frau Kramp-Karrenbauer hier heute nicht mal wieder eine Pressekonferenz gemacht hat?
Pressekonferenz in der CDU-Parteizentrale nach den Sitzungen von Vorstand und Präsidium und kurz nach der ersten Runde der NRW-Kommunalwahl Mitte September. Zum Ergebnis äußert sich der Generalsekretär und die Parteichefin tut das nur auf Twitter, nicht aber in Bild und Ton. Die Journalistin Christina Dunz fragt nach.
Ob das so der Ausdruck ist, dass so ein Führungsvakuum entstanden ist jetzt bei der CDU.
Generalsekretär Paul Ziemiak verweist auf die parteiinterne Regel, dass sich Vorsitzende nur nach den Gremiensitzungen nach Landtags- und Bundestagswahlen äußern. Ein ganz normaler Vorgang also, sagt die CDU. Aber hinter der Frage der Journalistin Dunz steckt natürlich mehr. Kramp-Karrenbauer, das wissen alle hier, wird nur noch gut 2 Monate im Amt sein. In einem Amt, in dem sie eigentlich schon längst nicht mehr wäre. Für einen Sonderparteitag war alles vorbereitet, auf dem schon im April ihr Nachfolger gewählt hätte werden sollen. Doch dann kam die Pandemie. Und nun findet diese Wahl auf dem regulären Parteitag im Dezember statt. Aber was macht eine Vorsitzende auf Abruf in diesen sozusagen geschenkten 8 Monaten? Ob sie genervt ist von der Situation oder es vielleicht sogar ganz schön findet, ihr Büro im 5. Stock des Konrad-Adenauer-Hauses noch nicht räumen zu müssen, Kramp-Karrenbauer lässt sich das nicht anmerken. Was sie aber deutlich macht, sie irrt hier nicht alleine und arbeitslos durch die Gänge der Parteizentrale. Langweilig ist ihr also nicht. Zum einen ist sie zusätzlich noch Verteidigungsministerin. Man muss fast sagen, vor allem das Aufarbeiten von Rechtsextremismus-Skandalen in der Truppe, die Suche nach einem neuen MAD-Chef, das Ministerinnenamt ist an sich schon ein Fulltime-Job. Und auch als Parteivorsitzende sei sie ausgelastet, sagt Kramp-Karrenbauer selbst.
Weil auch wegen der Corona-Situation und ausfallender Termine man mehr Freiraum hat, um hinter den Kulissen, um intensiver auch inhaltlich und organisatorisch zu arbeiten. Das tun wir hier im Adenauerhaus. Und insofern kann ich über Langeweile nicht klagen und bin auch weiter mit Freude in dieser Funktion und arbeite auch weiter mit Freude.
Dennoch. Ein wenig wirkt die eigentlich schon nicht mehr, aber trotzdem noch CDU-Chefin wie eine Königin, zwar mit Land, aber wenig Macht.
Ich kann, ich will und ich werde.
Damit ist sie 2018 angetreten im Rennen um den Parteivorsitz. Das Ende ist bekannt. Nun schaut sie vor allem darauf, dass der Laden läuft und kümmert sich darum, dass der Prozess der Nachfolgefindung fair vonstatten geht. Bislang sind zumindest dahingehend parteiintern keine Klagen zu hören. Noch als Generalsekretärin hat sie außerdem einen Prozess für ein neues Grundsatzprogramm angestoßen. Den will sie nun noch so gut wie möglich vorantreiben. 2018 war sie im Land unterwegs auf einer Zuhörtour und hat die Anliegen der Mitglieder für das Programm gesammelt. Nun gibt sie die Antworten. Aber ist das für die Mitglieder überhaupt noch interessant, darüber mit Kramp-Karrenbauer zu sprechen? Oder sagen sie, was will ich denn noch mit der alten Parteivorsitzenden?
Nein, ganz und gar nicht.
Versichert Kramp-Karrenbauer.
Viele haben in den letzten Monaten an diesem Programm mitgearbeitet und sind eher nach wie vor sehr daran interessiert, dass die Debatte fortgeführt wird. Das ist im Moment leider nur sehr eingeschränkt möglich, weil wir eben viele der geplanten Veranstaltungen der Antworttour so nicht machen können. Aber das wird jetzt nicht daran festgemacht, dass es demnächst einen neuen Vorsitzenden gibt.
Nur verabschieden kann sie das Grundsatzprogramm, wie eigentlich vorgesehen, auf dem anstehenden Parteitag nun nicht. Dort soll Corona-bedingt nur die Wahl des neuen Vorstandes stattfinden, um das Zusammentreffen der 1001 Delegierten so kurz wie möglich zu gestalten. Sie muss dies also in die Hände ihres Nachfolgers legen und kann bis dahin nur noch moderierend tätig sein. Und so wird sie zum Teil auch bei denjenigen wahrgenommen, die man nicht mehr zur einfachen Basis zählen kann. Moderierend. So agiere sie, sagt ein CDU-Abgeordneter und beschreibt sie als menschlich integer. Mancher findet das in Ordnung, dass sich die Vorsitzende nun nicht mehr mit neuen inhaltlichen Impulsen hervortut. Andere bedauern, dass hier wenig von ihr kommt und nach dem Eindruck mancher in ihrer Amtszeit auch kam. Wird mehr von ihr bleiben als die Erinnerung an eine Frau, die sich zunächst in einem harten Wahlkampf durchgesetzt und dann aber doch aufgegeben hat? Die Saarländerin selbst sagt auf die Frage, was sie denn als CDU-Chefin hinterlassen möchte.
Ich habe gesagt, dass ich die Partei so führen will und so aufstellen will, dass sie zu Beginn des Wahljahres inhaltlich, organisatorisch und personell fit ist für diesen Wahlkampf.
Sie will das Haus also gut bestellt hinterlassen. Dass sie hier auf dem richtigen Weg ist, dürfte wohl kaum jemand bestreiten und das wird auch positiv wahrgenommen. Vielleicht bleibt aber darüber hinaus auch die Frauenförderung in der CDU als ihr Vermächtnis. In einem langen Diskussionsprozess in einer Satzungs- und Strukturkommission hat Kramp-Karrenbauer zusammen mit ihrem Generalsekretär Ziemiak unter anderem einen Kompromiss für eine verpflichtende Frauenquote in der Partei ausgearbeitet und alle wichtigen Gruppen dafür ins Boot geholt. Auf dem Parteitag 2019 hatte sich noch abgezeichnet, dass es schwierig werden könnte mit den Mehrheiten für eine solche Quote. Und lange steht fest, nach Merkel und Kramp-Karrenbauer wird voraussichtlich demnächst wieder ein Mann an die Spitze der nach wie vor männerdominierten Partei kommen. Aus Sicht der noch Parteichefin ist die Quote daher aus dem Grund wichtig,
dass wir das strukturelle Fundament schaffen, dass Frauen wirklich auch nachhaltig ihren Platz und ihre Rolle in dieser Partei haben. Das ist deshalb auch wichtig, damit wir Volkspartei bleiben.
Auf dem Parteitag sollte über den Kompromiss der Satzungskommission abgestimmt werden. Wäre dieser Vorschlag durchgegangen, Kramp-Karrenbauer wäre nochmal mit einem letzten Sieg nach Hause gegangen. Aber Corona durchkreuzt auch das, weil eben nun auf dem Parteitag im Dezember über Satzungsfragen gar nicht entschieden wird. Damit der Antrag aber nicht in Vergessenheit gerät, ließ Kramp-Karrenbauer zumindest noch den Bundesvorstand darüber abstimmen. Allerdings versucht schon so mancher, der ihr nachfolgen möchte, hier an Kramp-Karrenbauers Erbe zu sägen. Friedrich Merz gab gleich nach dem Vorstandsbeschluss bekannt, dieser binde die Partei nicht. Dafür, so Merz weiter, müsse auf einem Parteitag noch eine Satzungsänderung beschlossen werden. Formal ist das richtig, allerdings lässt er damit durchklingen, dass er sich, wird er neuer Vorsitzender, auch nicht an den Beschluss gebunden fühlen und wohl auch nicht dafür werben würde. Kramp-Karrenbauers Projekt und damit auch ihr Erbe gerieten ins Wanken.
Ich kann, ich will und ich werde.
Ja, was kann, will und wird nun aus der 58-Jährigen? Noch gibt sie sich da zurückhaltend, verweist darauf, dass sie ja noch Verteidigungsministerin ist und im Wahlkampf dann auch die entsprechenden Themen vertreten wird.
Ich glaube, die Reflexion über die Entscheidung dann und das, was danach folgt, das kommt erst, wenn der Parteitag gelaufen ist.
Endet mit ihrem Vorsitz auch ihre Parteikarriere? Oder wird sie beim Parteitag nochmal ein Amt vielleicht als Mitglied des Präsidiums anstreben? Wird sie für den Bundestag kandidieren? Das steht alles noch nicht fest, heißt es. Fest steht, sie hat für die Parteiämter, zunächst das der Generalsekretärin, dann das der Parteivorsitzenden, viel aufgegeben. Wäre sie 2018 nicht gesprungen, als Merkel sie zu ihrer Generalsekretärin machte, sie hätte wohl noch eine Zeit lang Ministerpräsidentin im Saarland bleiben können. Das Bundesland hat sie hinter sich gelassen, um die CDU in die Nach-Merkel-Ära zu führen. Ob sie es jemals bereut hat, ihr Amt an der Parteispitze aufgegeben zu haben?
Nein.
Ganz sicher?
Ganz sicher.
Die letzten Wochen von AKK als CDU-Chefin. Katharina Hamberger fragte nach. Endlich wieder in die Schule und die anderen treffen. Dass Schülerinnen und Schüler das mal freiwillig sagen, hätte vor der Corona-Pandemie kaum jemand geglaubt. Seit einigen Wochen sitzen die meisten Kinder und Jugendlichen wieder regulär auf der Schulbank. Monatelang war ja Unterricht zu Hause angesagt und die ganz Kleinen konnten auch nicht in die Kita. Das brachte nicht nur viele Eltern an die Grenze der Belastung. Auch bei den Kindern hat die Pandemie Spuren hinterlassen. In einer Studie aus Hamburg gaben mehr als 70% der befragten Kinder und Jugendlichen an, dass die Pandemie sie psychisch belaste. Jedes vierte Kind berichtete außerdem, dass es während Corona öfter Streit zu Hause gab. Inzwischen haben Bund und Länder zwar mehr Infos zu Hilfetelefonen und Beratungsmöglichkeiten online gestellt, doch Experten sagen, die Kinder und Familien bräuchten zu Hause noch mehr direkte Unterstützung. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder berichtet.
In der Hamburger Kita Schmuddelkinder e.V. ist gerade die Frühstückszeit um. Vorne im kleinen Bürobereich sitzt die Pädagogin Claudia Schatz. Dass die Zahl der Corona-Infektionen wieder ansteigt, sieht sie mit Sorge. Gerade im Rückblick auf die wochenlangen Kita-Schließungen im Frühjahr. Damals durften nur Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen ihre Kinder in die Notbetreuung schicken.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder in der Notbetreuung
das erstaunlich gut mitgemacht haben, auch nach langer Abwesenheit erstaunlich gut wieder hier in die Kita gekommen sind. Das war eine große Überraschung, aber man hat es ihnen natürlich schon angemerkt. Und man merkt es jetzt auch an der Gruppenstruktur, dass viele Regeln verloren gegangen sind, dass eine Verunsicherung herrscht und dass alle sich nochmal so ein bisschen neu sortieren müssen.
Ganz unterschiedlich haben die Familien und ihre Kinder die Krise erlebt, sagt die Erzieherin.
Einige haben es genossen, die haben dann auch gesagt, ich erlebe meine Kinder zum ersten Mal seit der Elternzeit wieder komplett und erfahre ganz viel und wir genießen das hier total. Und dann gab es aber eben auch die Fälle, die sagten, wir können nicht mehr. So, wir gehen am Stock, es wird hier gerade blöd.
Die Erfahrungen des Kita-Personals spiegeln die Ergebnisse der sogenannten COPSI-Studie. COPSI steht für Corona und Psyche. Zwischen Mai und Juni wurden bundesweit 1.000 Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren danach gefragt, wie sie die Corona-Krise und den Teil-Lockdown erlebt haben. Auch 1.500 Eltern von 7- bis 17-Jährigen wurden befragt. Geleitet wurde die Studie von der Professorin am Hamburger Uniklinikum Ulrike Ravens-Sieberer.
Wenn man das sich anschaut, dann sieht man, dass eben auch deutlich mehr Kinder und Jugendliche als vor der Pandemie für sich eine psychische Belastung, also vermehrte Ängste und auch depressive Symptome angeben.
Viele Kinder und Jugendliche hätten in der Hochzeit der Kontaktbeschränkungen vor allem ihre Freunde vermisst, sich aber auch Sorgen wegen der Schulschließungen gemacht, sagt Ursula Ravens-Sieberer.
Weil sie ja nicht zur Schule gehen konnten, auf das Homeschooling angewiesen waren, das ja sozusagen erst anfing, sich zu organisieren und dass sie sich Sorgen gemacht haben um ihre Zukunft, ob sie die Ausbildung erreichen könnten, die sie sich vorgenommen haben und auch den Beruf, den sie sich vorgenommen haben. Das waren so die Hauptängste.
Und wie so oft seien die Belastungen für die jeweiligen Familien stark von den sozialen Verhältnissen abhängig, in denen sie leben.
Auf der einen Seite sehen wir das Risiko, dass Familien, die besonders belastet sind, eben durch vielleicht Arbeitslosigkeit, aber auch niedrigeren sozialen Status, dass die uns signalisiert haben, das hat dann sozusagen dieser Lockdown nochmal verstärkt. Und Familien, die aber über Ressourcen verfügen, die in der Lage sind, sich ein gutes Familienklima zu schaffen, die es schaffen, mit ihrem Kind viel Zeit zu verbringen und das auch zu nutzen, dass die eigentlich ihre Einschränkungen im psychischen Bereich, dass da die Kinder das nicht so angegeben haben.
Auch angesichts der gerade wieder steigenden Infektionszahlen warnt Ravens-Sieberer aber vor Panikmache. Die COPSI-Studie hätte zwar gezeigt, wie hoch die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen sei, das habe aber nicht dazu geführt, dass die Praxen von Psychotherapeutinnen und Therapeuten nun viele neue junge Patienten bekommen hätten. Der Hamburger Kinder- und Jugendpsychologe Professor Michael Schulte-Markwort sieht das ähnlich und weist wie seine Kollegen auf einen entscheidenden Faktor der Belastung von Kindern hin.
Kinder sind ja sowieso sehr anpassungsfähig und flexibel. Die haben sich gut an die Situation adaptiert. Deren Angstpegel steht und fällt mit dem Angstpegel der Eltern.
Schulte-Markwort nennt ein Beispiel.
Es kann sein, dass ein so 7-jähriger Junge an meiner Praxistür hier steht und sehnsüchtig auf meine Autos guckt und dann von sich aus sagt, ach, das ist aber schade, dass ich damit jetzt nicht spielen kann wegen Corona, was mit mir überhaupt gar nichts zu tun hat. Der hätte selbstverständlich reinkommen können und spielen können, sondern das hatte was damit zu tun mit den Vorsichtsmaßnahmen, die ihm von zu Hause mitgegeben worden sind.
Die Wartelisten für seine Praxis seien schon vor der Corona-Krise viel zu lang gewesen, sagt Schulte-Markwort. Daran habe sich nichts geändert. Er kritisiert, dass im Frühjahr die aufsuchenden Hilfen durch die Jugendämter in allzu vielen Fällen zunächst heruntergefahren wurden. Also Besuche, die Mitarbeiter der Ämter direkt im Umfeld der Familien machen und dabei auch psychosoziale Unterstützung leisten. Problematisch gerade bei den Kindern und Jugendlichen, die auf diese Hilfen in ihrem direkten Lebensumfeld auch schon ohne die Kontaktbeschränkungen angewiesen waren.
Im Prinzip ist das, was viel mehr gebraucht wird, aufsuchende Hilfen.
Aus der Hamburger Sozialbehörde heißt es, dass aufsuchende Hilfen auch bei einer zweiten Infektionswelle weiterlaufen würden. Dann vielleicht eher draußen an der frischen Luft als zu Hause bei den Kindern und Jugendlichen. Natürlich wäre eine Ausweitung dieser aufsuchenden Hilfen zu begrüßen, findet auch die Leiterin der COPSI-Studie Ursula Ravens-Sieberer. Für Familien mit Beratungsbedarf seien jetzt aber schon zumindest mehr Informationen darüber verfügbar, wo es welche Hilfen überhaupt gibt.
Und ich weiß auch, dass die Sozialbehörde jetzt sozusagen Online-Hilfsmöglichkeiten geben und überhaupt mal zusammengetragen haben, wo die Familien sich Hilfe suchen können.
Zunächst einmal hofft Ursula Ravens-Sieberer aber, dass die einschneidenden Maßnahmen aus dem Frühjahr in Zukunft gar nicht mehr nötig sind.
Wie Kinder unter der Corona-Pandemie leiden. Ein Beitrag war das von Axel Schröder. Vor fast 100 Jahren, im November 1922, hob zum ersten Mal ein Quadrocopter ab und damit der Vorläufer der heutigen Drohne. Konzipiert hatte das Fluggerät mit den vier Rotoren der französische Ingenieur Étienne Eumichen. Die heutigen Drohnen sind zwar um ein Vielfaches kleiner, aber den Ärger, den sie machen, der ist größer. Immer wieder steuern Menschen sie gefährlich nahe an Flughäfen vorbei oder lassen sie direkt an ihren Nachbarn vorbeischwirren. Dabei gibt es eigentlich klare Regeln. Sie dürfen zum Beispiel nicht höher als 100 Meter oder über Menschenansammlungen aufsteigen. Und seit genau 3 Jahren müssen die Besitzerinnen ihren Namen und ihre Adresse auf der Drohne anbringen. Weil aber inzwischen so viele dieser Flugkörper unterwegs sind, hat die EU noch etwas strengere Regeln vorgesehen. Mit Beginn des nächsten Jahres gilt auch in Deutschland eine Registrierungspflicht. Und zwar laut Bundesverkehrsministerium für jeden, der eine Drohne aufsteigen lässt. Aus Bayern berichtet Beatrice Seider.
Diese Kolonie ist bekannt.
Ja?
Also der Koloniestandort da in Wasserburg, der ist schon seit vielen Jahren bekannt. Und deswegen bin ich dahergekommen.
Maximilian Mitterbacher von der Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen beobachtet seit diesem Frühjahr Vögel aus der Ferne. Um sie ganz nahe zählen zu können, hilft ihm eine Drohne. 4 Jahre lang wird er entlegene Wiesen und Felder oder aber wie hier kleine Inseln im Wasser mit einer Drohne befliegen.
Die Lachmöwen brüten immer an Gewässern und brüten eben dort zumeist eben auf Inseln oder im Bereich der Verlandungszonen, entweder auf vegetationsfreien Flächen oder zum Teil auch im Schilf.
Drohnen mit Kameras kann jeder oder jede seit 8 Jahren im Geschäft oder online kaufen. Die Bedingung, sie dürfen nicht über Menschenmengen fliegen. Naturschutzgebiete sind tabu und höher als 100 Meter darf die Drohne auch nicht steigen. Außerdem, Flughäfen sind absolutes Sperrgebiet, an das sich aber viele Hobbyflieger nicht halten. Bei Maximilian Mitterbacher aber dreht sich alles nur um den Vogelschutz. Der hat seine Drohne in Wasserburg an der Inn aufgebaut.
So, jetzt sind beide Geräte aktiviert. Die Drohne selber und auch die Fernsteuerung. Und jetzt beginnt gerade der Initialisierungsprozess. Das heißt, die Drohne und die Fernsteuerung bauen eine Verbindung zueinander auf, wodurch wir dann eben da das Kamera-Live-Bild erhalten am Bildschirm der Fernsteuerung. Und während dem Initialisierungsprozess setzt die Drohne auch einen sogenannten Homepoint. Das heißt, über GPS lokalisiert die Drohne ihren Standort und kann dadurch auch automatisch wieder dorthin zurückkehren, wo es eben vorher gestartet ist.
Der Aufbau dauert nur wenige Minuten. Dann ist die Drohne startklar.
Die Sache, warum wir hier eine Drohne verwenden, ist, dass einerseits aufgrund der großen Brutpaarzahl der Möwen und andererseits aufgrund der eher schlechten Einsehbarkeit der Insel ist nur eine Bestandsschätzung der Lachmöwen möglich.
Registriert ist seine Drohne nicht. Eine Erlaubnis brauchte er aber auch nicht, weil er im Auftrag der Umweltschutzbehörde filmt. In Deutschland kreisen rund 500.000 Drohnen in der Luft. Dabei fliegen privat genutzte Drohnen 24 Mal mehr als kommerzielle Drohnen. In anderen europäischen Ländern sieht das ähnlich aus. Deshalb sah die Europäische Union Handlungsbedarf. Ab kommendem Januar müssen private Hobbyflieger ihre Drohnen erst registrieren lassen, bevor sie starten dürfen. Dann nämlich tritt die neue EU-Drohnenverordnung in Kraft. Michael Fuhrmann von der Flugsicherung Düsseldorf ist schon lange dafür, dass Drohnen registriert werden müssen und hofft auf einen vor Drohnen sicheren Luftraum für Passagiere und Crew. Denn
die reine Kennzeichnungspflicht reicht uns hier nicht aus. Wir hatten auch im vergangenen Jahr, also 2019, immer noch 125 Fälle sogenannte Behinderungen von Drohnen zu verzeichnen gehabt, also Meldungen über Piloten. Und das zeigt letztendlich, dass es immer noch 125 Fälle zu viel sind, wo Drohnen eben Passagierflügen zu nahe kommen.
In diesem Jahr sind bereits 69 Drohnen in die Sperrzonen von Flughäfen eingedrungen. Damit Drohnen den Luftraum nicht mehr stören, sind spezielle Abwehrsysteme dringend notwendig. Am Münchner und Frankfurter Flughafen laufen derzeit praktische Testphasen zur Drohnenabwehr, um
Systeme zu checken, zu prüfen und zu testen, die eben in der Lage sind, Drohnen in den Nahverkehrsbereichen der Flughäfen zu identifizieren, die dort nicht hingehören, sondern illegal dort unterwegs sind.
Dass die Abwehrsysteme irgendwann die Drohnen außer Gefecht setzen werden, wird die Zukunft sein. Daniela Wagner ist in der Bundestagsfraktion der Grünen für Luftverkehr zuständig. Sie sieht die Probleme vor allem in Wohngebieten.
Für den Schutz der Wohnbevölkerung muss zumindest in der nationalen Gesetzgebung stark nachgebessert werden. Wohngrundstücke dürfen zwar nicht überflogen werden, wie Drohnenpiloten aber daran gehindert werden sollen, ist auch noch völlig unklar. Außerdem brauchen wir eine Abstandsregelung, außerdem fehlen bisher konkrete Lärmgrenzwerte. All das betrachte ich mit Sorge. Es wird intensiv am Schutz der Flughäfen vor Drohnen und generell an der Sicherheit des Luftraums gearbeitet. Ich bin zuversichtlich, dass das gelingt. Mich stört aber, dass dabei immer mehr Kosten der Allgemeinheit aufgebürdet werden. Hier geht es um mehrstellige Millionenbeiträge.
Zudem spricht sie sich für ein zentrales Melderegister aus.
Es ist ein Beitrag zur allgemeinen Sicherheit. Damit auch die Wohnbevölkerung davon profitiert, muss allerdings noch viel getan werden.
Mitten im Naturschutzgebiet ist Wohnbevölkerung kein Thema. Maximilian Mitterbacher blickt entspannt zu den zwei Inseln im Fluss. Seine Drohne liegt wieder zusammengepackt in der Tasche. Die Kameraaufnahmen seiner Drohne von den Wasserinseln an der Inn hat er schon ausgewertet. Es sind 32 Brutpaare, alles Lachmöwen. Es war ein störungsfreier Einsatz. Im besten Fall sollen die Vögel die Drohne nicht bemerken, damit sie ungestört ihre Eier legen und ihre Brut aufziehen können.
Beatrice Seider war das über die neuen Regeln für Drohnen. Und das war das DLF-Magazin. Die Redaktion hatte Bastian Brandau. Unsere Beiträge finden Sie wie immer auch auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App. Bis hierhin am Mikrofon war Laura Esslinger. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Abend.